Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen traurig, dass der Simon heute nicht da ist, weil er krank ist. Er war nämlich ganz stolz, nachdem der Papa ihn gefragt hat, ob sie Moderation gemeinsam machen wollen, dass er heute predigen darf. Hätte ich mich gefreut drauf, zum Glück habe ich jetzt auch was vorbereitet. Und wir steigen direkt ein. Und ich bitte euch mal, euch folgende Situation vorzustellen. Die Familie kommt nach längerem einmal wieder zusammen. Trifft sich zum gemeinsamen Essen. Das kommt nicht mehr allzu häufig vor. Die Kinder sind ausgezogen, sind zum Studieren weggegangen, haben geheiratet, selbst Familien gegründet, wohnen mittlerweile weit verstreut. Es ist angerichtet, alle kommen zusammen, nehmen Platz. Mit am Tisch sitzt der unsichtbare Wunsch, dass alles friedlich und harmonisch abläuft. Keine Reizthemen ansprechen, bei denen die Konflikte schon vorprogrammiert sind. Es reichen oft schon einzelne Worte, um einen Streit zu entfachen. Und dann eskaliert die Situation. Und dann, das wissen wir alle, dann gibt's die am Tisch, die mit Freude den Kampf annehmen und sich darauf einlassen. Und die, die versuchen zu deeskalieren, die Wogen zu glätten, die Harmonie wiederherzustellen und Frieden zu schlichten. Ihr alle kennt es bestimmt, junge Frauen bei Schönheitswettbewerben, die gefragt werden, was sie machen würden, wenn sie gewinnen würden, was sie verändern würden, sagen oft, ich würde mich für den Weltfrieden einsetzen. Was tun wir nicht alles für den Frieden? Und was wird um des Friedens willen alles unter den Teppich gekehrt? Und dort unterm Teppich, dort liegt es dann so lange, bis sich irgendwann irgendwer dran stößt, stolpert und fällt. Und so schnell ist es um den Frieden auch wieder geschehen. Vorbei die Harmonie. Leider ist der Friede, das wissen wir alle, kein Dauergast, der mit am Tisch sitzt und ein friedliches Miteinander garantiert. Weder in unseren Familien, unserer Gesellschaft, unserer Welt und auch nicht in unseren Kirchen und Gemeinden. Wo wir auch hinschauen, sehen wir, wie zerbrechlich und wie flüchtig der Friede ist. Und wie leichtfertig und oft auch unbedacht wir ihn aufs Spiel setzen. Friede ist ein Dauerthema in unserer Welt, die alles andere als friedvoll ist. Frage an uns, sprechen wir so viel über Frieden, weil wir ihn so sehr vermissen? Das wäre ja naheliegend. Schließlich sehen wir, wenn wir in die Welt hineinschauen, dass es an allen Ecken und Enden brennt. Viele Menschen sehnen sich nach Frieden und scheitern gleichzeitig daran, ihn selbst zu leben, ihn umzusetzen. Der eigene Anspruch von Frieden klafft oft mit der Realität weit auseinander. Schauen wir zusammen in Gottes Wort. In 1. Samuel 21, in den Versen 11 bis 16. Ich habe heute nur wenige Folien dabei, aber ihr dürft trotzdem gerne einfach lauschen oder in euren eigenen Bibeln mitlesen. In 1. Samuel 21, in den Versen 11 bis 16 lesen wir. So floh David weiter vor Saul und ging zu König Achish von Gad. Achish, den kennen viele von uns wahrscheinlich auch als Abimelech. Doch dessen Diener sagten zu Achish, ist das nicht David, der König des Landes? Ist das nicht der, zu dessen Ehre das Volk getanzt und gesungen hat? Saul hat Tausende getötet, aber David Zehntausende. David hörte diese Worte und fürchtete sich vor der Reaktion König Achishs von Gad. Deshalb gab er vor, wahnsinnig zu sein, kritzelte an die Türen und sabberte in seinen Bart. Schließlich sagte König Achish zu seinen Männern, musstet ihr einen Verrückten zu mir bringen? Haben wir nicht schon genug davon hier? Meint ihr, ihr musstet auch diesen noch zu mir bringen, damit er hier bei mir tobt? Warum sollte so jemand mein Gast sein dürfen? David ist auf der Flucht vor dem übermächtigen König Saul, der ihn aus Neid wegen seines Ansehens und seiner Erfolge umbringen möchte. Eine brenzlige Situation für David. Er fürchtet um sein Leben. Er flüchtet. Und in dieser brenzligen Situation schreibt er in Psalm 34 im 15. Vers, dürfte ich die erste Folie haben, folgenden Satz: Lass ab vom Bösen und tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Suche Frieden und jage ihm nach. Unzufriedenheit als Wurzel von Hass und Entzweiung. Der neidvolle Blick auf andere und die unterschwelligen Sorgen im Leben zu kurz zu kommen als Ursachen für Streit und Auseinandersetzungen. Ängste an Einfluss, an Ansehen und Macht zu verlieren, ist doch eine Qual. Aber David geht uns hier als Vorbild voran. Er hat Angst um sein Leben und ist deshalb auf der Flucht vor König Saul, der ihn, wie wir lesen, getrieben von Neid und Hass umbringen möchte. David geht es weder um Einfluss noch um Ansehen oder Macht. Er fordert uns in dieser brenzligen Situation, in dieser bedrohlichen Situation sogar dazu auf, lass ab vom Bösen und tue Gutes. Suche den Frieden und jage ihm nach. Frieden oder auch die Abwesenheit von Streit und Krieg. Das ist unser westliches Verständnis von Frieden. Die Abwesenheit von Streit und Krieg. Im Hebräischen heißt der Frieden, wer kann es mir sagen? Shalom. Im Hebräischen heißt der Frieden Shalom. Und dieses Shalom, es bedeutet mehr als nur die Abwesenheit von Streit und Krieg. Shalom bedeutet Wohlergehen. Das gute Miteinander und auch das Wohlbefinden für Leib und Seele. Shalom drückt eine tiefe Sehnsucht aus. Eine Sehnsucht nach einer heilen, unversehrten Welt, die frei von Gefahren ist. Shalom ist eine Hoffnung. Shalom drückt eine Hoffnung aus. Auf ein gerechtes Miteinander der ganzen Schöpfung, die alle Feindschaft überwunden hat. Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, dass in unserem Land Ehre wohne, dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen, dass Treue auf der Erde wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue. Lest mal in Psalm 85 in den Versen 10 bis 12. Diese Friedensbotschaft ist der Kern aller prophetischen Verkündigung und Erwartung. Der Prophet Micha hofft und verheißt, er wird unter vielen Völkern richten und mächtige Nationen zurechtweisen in fernen Ländern. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Steht in Micha 4, Vers 3. Letzten Endes, unterm Strich, kann nur einer diese zerstrittene, zerstörte und von Gott abgefallene Welt heilen. Und das ist der von Gott eingesetzte Friedefürst, Jesus Christus. Jesus Christus am Kreuz. Das Kreuz als Zeichen des Friedens. Das Kreuz ist der Ort, an dem Jesus alle feindlichen Mächte besiegt hat. Das Kreuz ist der Ort, an dem Gott mit uns Menschen und mit seiner Schöpfung Frieden geschlossen hat. Und auf der Suche nach Frieden im Kleinen wie im Großen kommt niemand am Kreuz vorbei. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun, steht in Johannes 15, Vers 5. Als Menschen oder wie im Bild als Reben können wir nur dann Frucht bringen, wenn wir ganz nahe an Gott oder wie im Bild am Weinstock dranbleiben. Alleine, losgelöst von ihm und seiner Gemeinde, lebt es sich sehr, sehr, sehr gefährlich. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Steht in Matthäus 10, Vers 16. Und im 34. Vers steht, Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Das sagt Jesus zu den Menschen, die ihm nachfolgen. Was für eine Zumutung. Und gleichzeitig lässt er sie wissen, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt, euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Was für eine Verheißung auf der anderen Seite. Suche Frieden und jage ihm nach. Das funktioniert nur, wenn wir dazu bereit sind, unsere Blickrichtung zu verändern und uns immer wieder von Jesus neu ausrichten zu lassen. Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Matthäus 5, Vers 9. Das verspricht Jesus in der Bergpredigt. Und als Kinder Gottes sind wir Berufene, berufen, Licht in dieser Welt zu sein. Einen Unterschied zu machen, uns dieser Welt eben nicht anzupassen, auch wenn es so einfach wäre. Berufen, Frieden und Versöhnung zu leben. Und es kann schnell zur Überforderung werden, wenn ich immer dran denke, okay, jetzt muss ich mich um Versöhnung und um Frieden, um Gerechtigkeit kümmern. Wenn wir dabei nur von unseren eigenen Möglichkeiten ausgehen. Frieden und Versöhnung zu leben, das haben wir nie ganz im Griff. Und doch fordert uns Gott dazu auf, suche Frieden und jage ihm nach. Die Begriffe Frieden und Jagen. Irgendwie wirkt diese Kombination irritierend. Passt es überhaupt zusammen? Frieden auf der einen Seite, Jagen auf der anderen Seite. Alexander Gauland sagte nach dem Bundestagseinzug der AfD im September 2017, wir werden sie jagen. Und er meinte damit die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und das Wort aus Psalm 34, es könnte gegensätzlicher nicht sein. Wir sind nicht dazu angeleitet, Menschen zu jagen, sondern den Frieden. Frieden auf der einen Seite, Jagen auf der anderen Seite. Diese Kombination wirkt irritierend, sie wirkt aber auch gewalttätig. Man könnte auch ja sagen, nach Frieden streben, aber das hört sich irgendwie so an wie nach dem Versuch, auf dem Weg zu einem reiferen oder besseren Menschen die nächste Entwicklungsstufe zu erreichen. Jagen, da schwingt gleichzeitig auch Leidenschaft mit. Motivation, Engagement, Ausdauer, Durchhaltevermögen, Geduld, ein langer Atem. All diese Dinge braucht der Frieden. Es braucht einen langen Atem für Frieden, wo der Nationalismus erneut die Ellenbögen ausfährt und sich Platz in unserer Gesellschaft verschafft. Es braucht Ausdauer und Durchhaltevermögen für den Frieden, wo Minderheiten angegriffen und für soziale beziehungsweise gesellschaftliche Probleme verantwortlich gemacht werden. Es braucht Motivation und Engagement für den Frieden, wo Machthaber öffentlich Podien besteigen, mit Worten Brände entzünden und so Unfrieden und Misstrauen stiften. Und es braucht Leidenschaft für Frieden, wo Waffen verkauft werden und gleichzeitig gehofft wird, dass sie nicht zur Anwendung kommen. Frieden ergibt und erhält sich nicht von selbst. Frieden bedarf aktives Handeln. Frieden zu stiften bedeutet Arbeit. Frieden zu stiften bedeutet Mühe. Frieden ist nichts Passives. Frieden ist ein Tunwort. Da ist der nicht in Angriff genommene Streit zwischen Geschwistern. Man geht sich aus dem Weg, man meidet den Kontakt zueinander. Da ist der immer wiederkehrende Konflikt zwischen Gemeindegliedern. Immer wieder neu entfacht, Kleinigkeiten reichen aus, dass der Funke überschlägt. Da ist Unfrieden mit sich selbst, in der Familie, mit dem Ehemann, mit der Ehefrau, den Kindern, Verwandten, Freunden und Bekannten. Und in all diesen Situationen sind wir Menschen gefragt. Gott fordert uns dazu auf, uns nicht mit Unfrieden abzufinden. Gott fordert uns dazu auf, Frieden zu suchen und ihm nachzujagen, leidenschaftlich, motiviert, engagiert, ausdauernd durchhaltend, geduldig, mit einem langen Atem und mit einem brennenden Herzen. Und es beginnt schon oft mit der Sprache, die wir wählen. Denn unsere Worte haben Macht. Worte können aufrichten, aber sie können gleichzeitig auch hinrichten. Worte können versöhnen, aber gleichzeitig auch töten. Und deshalb schreibt David im 34. Psalm in Vers 14, behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Gott fordert uns dazu auf, unser ganzes Herz für Gerechtigkeit und Frieden einzusetzen. Gott fordert uns dazu auf, unsere Gebete für Gerechtigkeit und Frieden einzusetzen. Und sich für Frieden einzusetzen, macht glücklich, weil sich für Frieden einzusetzen etwas Sinnvolles, etwas Erfüllendes ist. Und nach einem friedlichen Miteinander zu streben, ist ja genau das, was Gott sich von uns wünscht. Und in alledem sind wir nicht alleine. Wir dürfen Gott darum bitten, uns für genau die Situationen auszurüsten, in denen wir uns um Frieden bemühen sollen. Wir dürfen ihn bitten um Sensibilität, um Feingefühl, um Weisheit, um Kraft, um Mut, um das rechte Wort zur rechten Zeit. Stellt sich die Frage, was können wir kleinen Menschlein schon zum Frieden in dieser Welt beitragen? Die Antwort ist einfach, eine ganze Menge. Wir haben schon in Matthäus 5, Vers 9 gelesen, selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Gottes Kinder, berufen, um in dieser Welt Frieden zu stiften. Nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern nach göttlichen Maßstäben. Man kann also sagen, wer sich Kind Gottes nennt, wer sich als Kind Gottes fühlt, der ist gleichzeitig auch ein Friedensstifter, eine Friedensstifterin. Oder anders gesagt, Kinder Gottes sind Friedensbotschafter und Friedensbotschafterinnen, von Gott eingesetzt, um seinen Frieden in dieser Welt zu leben und zu verbreiten. Wie geht das jetzt? Wie funktioniert das? Kinder Gottes erleben Versöhnung und Frieden, indem sie das Erlösungswerk Jesu am Kreuz für ihr Leben annehmen und dazu bereit sind, sich von Jesus verändern zu lassen. Und sich von Jesus verändern zu lassen, das heißt nicht mehr nach den Maßstäben dieser Welt zu leben, nach den Maßstäben, die diese Welt vorgibt, und auch nicht danach zu handeln, sondern in allem tun, auf Jesus schauen. Jesus geht ja als Vorbild voran. Wir brauchen nur in die Bibel schauen. Jesus geht uns als Vorbild voran. Und Jesus zeigt, wie man ein gottgefälliges Leben führen kann. Und er zeigt nicht, wie das funktionieren kann, sondern er zeigt, wie es funktioniert. Nachfolge bedeutet, alles daran zu setzen, ein Leben zu führen, wie Jesus es vorgelebt hat. Auch das erfordert Arbeit, Mühe und Kraft. Es ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Und es schafft man auch nicht alleine, sondern nur mit seiner Hilfe. Nachfolge bedeutet auf Jesus schauen und Jesus nacheifern. Um ein bisschen den Druck rauszunehmen, wir werden nie wie Jesus sein, denn Jesus ist perfekt. Das sind wir Menschen nicht. Jesus ist Vollkommenheit und wir Menschen nicht. Und nacheifern bedeutet auch nicht wie ein Fan, jemanden nachzulaufen, sondern so versuchen, so zu werden, alles daran zu setzen, dorthin zu kommen. Und wenn wir Jesus nachfolgen, dann geben wir ihm damit die Möglichkeit, das Beste, das Allerbeste aus uns herauszuholen. Jesus kam als Friedefürst in diese Welt, gekommen, um die Welt und die Menschen darin mit Gott zu versöhnen und Frieden zu bringen. Und wer Jesus für sein Leben annimmt, der nimmt diesen Frieden für sein Leben an. Wer diesen Frieden einmal gekostet und Geschmack daran gefunden hat, der sollte diesen Geschmack nicht für sich behalten, sondern ihn mit anderen teilen. Jesus schenkt uns ja seinen Frieden freigebig. Und genauso sollten auch wir ihn weiterschenken, wenn wir ihn empfangen haben. Daniel hat neulich das Lied "Ins Wasser fällt ein Stein" und seinen in seinem Input erwähnt. Ins Wasser fällt ein Stein, heißt es dort, ganz heimlich, still und leise. Und ist er noch so klein, er zieht doch weite Kreise. Unsere Friedensbemühungen können für andere zur Motivation werden, sich selbst um Frieden zu bemühen. Unsere Friedensbemühungen können dadurch weite Kreise in dieser Welt ziehen, wie bei so einem Schneeballeffekt. Der Schneeball, der einmal ins Rollen kommt und immer größer wird. Salz und Licht sind wir nicht, wenn wir nur still da sitzen, Däumchen drehen und darauf warten, dass Gott uns endlich zu sich in die Ewigkeit holt. Das funktioniert, da zu sitzen, still, Däumchen zu drehen, zu warten, dass Gott endlich uns heimholt, wie man sagt, wenn man sich nichts zu Schulden kommen lässt. Aber wo bleibt da der Mehrwert für uns, für diese Welt, für unsere Mitmenschen? Salz und Licht sind wir dann, wenn wir aufstehen, unser Herz in die Hand nehmen und handeln. So wie ich schon gesagt habe, leidenschaftlich, motiviert, engagiert, ausdauernd und. Was können wir kleinen Menschlein schon zum Frieden in dieser Welt beitragen? Eine ganze Menge. Gott fordert uns dazu auf, Frieden in dieser Welt zu stiften. Und er fordert uns nicht nur dazu auf, sondern er traut es uns zu. Er möchte, dass wir aktiv werden, dass wir handeln. Es heißt, ihr alle kennt dieses Sprichwort, dass dort, wo gehobelt wird, auch Späne fallen. Klar wird uns nicht immer alles gelingen. Klar werden wir in unseren Bemühungen auch hinfallen und Fehler machen. Das ist menschlich. Und Gott weiß und erwartet sich auch nicht, dass wir immer alles perfekt machen. Aber er erwartet sich, dass wir es zumindest versuchen. Und es beginnt immer bei uns und mit uns selbst. In der aller kleinsten Zelle. Zuerst sollten wir uns fragen, wo sind in meinem Leben Beziehungen zerbrochen? Welche Trümmer liegen mir im Weg und gehören beseitigt? Wo sollte ich von meiner festgefahrenen Sicht auf die Dinge Abstand nehmen? Wo sollte ich damit aufhören, auf meinem Recht zu verharren? Wo sollte ich damit aufhören, alte Wunden zu lecken, mich selbst zu bemitleiden, mich in meinem Selbstmitleid zu suhlen? Was hindert mich daran, in Frieden zu leben, mit mir selbst, mit meiner Geschichte und dann nach außen zu schauen. Es beginnt bei uns und mit uns selbst, in der aller kleinsten Zelle. Wenn wir mit uns selbst im Reinen sind und im Frieden leben, dann wird das Auswirkungen auf alle anderen Zellen haben. Auf die Familie, auf Verwandte, auf Freunde, Bekannte, auf unsere Gemeinde, auf unsere Arbeitsstelle und. Und es scheint ja manchmal leichter zu sein, sich für Frieden und Gerechtigkeit in der Welt einzusetzen, als sich den Herausforderungen in unmittelbarer Nähe zu stellen. Lieber schaue ich nach da draußen, um von mir abzulenken. Das eine darf das andere nicht ausschließen. Suche den Frieden und jage ihm nach. Und Jesus lädt uns ein in seinen Frieden. Es liegt an uns, wie wir uns an ihn und auch an seine Versöhnungskraft binden lassen. Und wenn wir das tun, wird es nicht ausbleiben, dass wir seinen Frieden an unserem Platz, wo wir gerade sind, wo wir gerade stehen, widerspiegeln werden. Manchmal stark, manchmal weniger stark, flüchtig und verschwommen. Bis am Ende der ewige Shalom anbricht. Wenn Jesus durch das goldene Tor geht, bricht für alle Welt das ewige Friedensreich an. Und ich habe euch zwei Bilder mitgebracht. Daran habe ich denken müssen, in der Vorbereitung dürfte ich das erste Bild mal sehen. Es hat mich an unsere Israel-Reise im letzten Jahr erinnert. An unserem zweiten Tag haben wir, es war ein voller Tag Israel und der Tag hat gestartet auf dem Ölberg. Und genau, das ist Jerusalem, für die, die es nicht wissen. Wir waren letztes Jahr in Israel und der zweite Tag hat, wie gesagt, in Israel, es war ganzer Tag Israel, Jerusalem und wir haben, Entschuldigung, und wir haben am Ölberg gestartet und das ist nicht ganz der Blick vom Ölberg, das ist eine andere Seite. Und wir sind den Ölberg runterspaziert in den Garten Gethsemane. Nichts von der Ruhe im Garten Gethsemane, von der wir lesen in der Bibel. Und es war laut, es war viel, es waren viele Leute dort. Es war gar nicht wirklich die Möglichkeit, sich irgendwie ja, darauf zu besinnen, was hier passiert sein könnte, ob das dann tatsächlich auch der Ort war und so weiter. Und es war richtig viel los und in diesem Garten rundherum, und da steht dann diese Kirche, die Kirche der Nationen. Und irgendwann, ich wollte in die Kirche rein, war auch viel los. Und dann habe ich mich umgedreht und habe folgendes Bild dann gesehen. Ich habe mal überlegt, ob ich es erzählen soll heute, weil ich es irgendwie nachher immer noch nicht schaffe, das irgendwie ohne Rührung zu sagen. Ich habe dieses Bild gesehen und ich bin ja nicht so, also das ist mir dann irgendwie zu hochtrabend, aber ich bin da gestanden und irgendwie auf einmal war alles um mich rum still. Keine Menschen mehr. Und links von mir der Ölberg und ich habe so vor meinem inneren Auge Jesus gesehen, wie er diesen Ölberg runtergeht, Richtung Goldenes Tor, quasi das Goldene Tor, als Teil von diesem Tempelberg, um den sich die Menschheit streitet. Wem gehört dieser Berg? Das geht so weit, dass dieser Berg jetzt unter jordanischer Führung ist, weil sich die Muslime und die Juden nicht eins werden, wem dieser Berg gehört. Und das Goldene Tor, durch das Jesus gehen wird, als Teil dieses Bergs. Und in dem Moment, in dem Jesus durch dieses Tor gehen wird, wird nicht nur der Streit um diesen Berg, sondern jeder Streit, jede Auseinandersetzung, jeder Kampf, jeder Krieg vorbei sein. Und auf das dürfen wir vertrauen und darauf dürfen wir hoffen. Und in Lukas 13, Vers 29 heißt es, und es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Bei diesem Festmahl, liebe Geschwister, wird der Friede als Dauergast mit am Tisch sitzen. Das hat uns der Gastgeber zugesagt und versprochen. Amen. Ich möchte gerne noch beten. Ihr dürft gerne aufstehen dazu, wem es möglich ist.